Gott hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Das sagt Hudson Taylor. Ich habe ja schon mal von ihm erzählt. Er ist jetzt 37 Jahre. Er sagt es, nachdem er 15 Jahre als Missionar in China gewirkt hat. Er ist der Gründer und der Leiter der China-Inland-Mission, also Mitte des 19. Jahrhunderts, also schon vor langer, langer Zeit. Und sein Ziel war es, Menschen im Inneren Chinas mit dem Evangelium zu erreichen. Das Innere Chinas war unbekannt. Es waren gefährliche Reisen, die er unternehmen musste. Aber er erlebte, wie Menschen zum Glauben kamen, wie Gemeinden, kleine Gemeinden sich bildeten, die er natürlich immer wieder besuchen musste. Erlebte, wie junge Menschen aus England kamen und seine Mitarbeiter wurden, denen er natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen musste. Und das Schwierigste war natürlich das Spenden einwerben, denn das Ganze lebte eben, wurde finanziert von Spenden. Also man kann sich vorstellen, wie arbeitsreich sein Leben war. Und in Briefen schreibt er, wie stark er die Last der Verantwortung für das ganze Werk empfindet. Und er schreibt weiter, wie er sich eigentlich Zeit seines Lebens nach Heiligung und nach mehr Kraft Gottes gesehnt hat. Wie oft er dafür gebetet hat, gefastet hat, immer neue gute Vorsätze gefasst hat und immer wieder feststellte, wie er denn doch wieder versagte und traurig und kraftlos sich fühlte. Und dann plötzlich schreibt er, Gott hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Wie es zu dieser Veränderung kam, er hat einen Brief eines Mitarbeiters bekommen mit zwei Sätzen und einer Bibelstelle. Der Mitarbeiter schreibt, wie kann mein Glaube gestärkt werden? Nicht, indem ich um Glauben ringe, sondern indem ich in Jesus ruhe. Und diese zwei Sätze, die öffnen ihm plötzlich die Augen für dieses Einssein mit Jesus, so wie Jesus das ja sagt im Johannesevangelium, im 15. Kapitel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er erkennt, dass er durch dieses Einssein mit Jesus wirklich alles hat, was er braucht. Wir haben gerade eben gesungen, wenn die Stürme wehen, kann ich mit ihm übers Wasser gehen. So ist es. Dieses Einssein, das, wenn wir das leben, ist es alles, was wir brauchen. Und auch für ihn gilt es, weil Jesus ja mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Ausdauer, mit seiner Weisheit, mit seiner Geduld in ihm ist. Und darauf kann er vertrauen. Das genügt. So kann er nun sagen, ich sorge mich um nichts mehr. Denn Jesus ist fähig, seinen Willen auszuführen. Er wird mir in der leichtesten Lage seine Gnade schenken und in der schwierigsten lasse ich mir an seiner Gnade genügen. Und eine Mitarbeiterin schreibt jetzt über ihn, jetzt war er ein fröhlicher Mensch, ein glücklicher Christ. Vorher war er ein beladener, schwer arbeitender gewesen, der wenig innere Ruhe besessen hatte. Nun ruhte er in Jesus und ließ Jesus wirken. Eine Veränderung im Leben von Hudson Taylor, die deutlich macht, wie unterschiedlich Christsein gelebt werden kann. Einmal, wie Hudson Taylor am Anfang, dieses Leben aus eigener Kraft, wo alles von unserem Tun abhängt. wo ich mich vielleicht verausgabe, wenig Zeit zur Stille habe, mit immer neuen guten Vorsätzen Anläufe mache und mit dem Streben, alles richtig und gut zu machen, um Gott zu gefallen und mit dem Wissen, selber die Verantwortung zu haben. Auf der anderen Seite leben im Bewusstsein, Jesus lebt in mir durch seinen Heiligen Geist. Er wirkt in mir, durch mich und mit mir, mit seiner Kraft. Und wenn man da noch mal genauer hinguckt, im Epheserbrief heißt es, er wirkt in mir mit der Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Also ich finde, das ist so ein fantastischer Satz. Das ist die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn ich das sehe und das lebe, dann kann ich ihn machen lassen. Ich muss nur bei Jesus bleiben, mit ihm verbunden bleiben oder wie Hudson Taylor sagt, in Jesus ruhen. Ja, ihr fragt euch vielleicht, wieso komme ich dazu, so ausführlich darüber zu sprechen, wie Christsein gelebt werden kann. Ich muss doch nicht über den Römerbrief sprechen, so als Grundlage für die Art und Weise, wie wir leben, entweder aus dem Gesetz oder aus Gnade. Sondern wir haben doch das Lukas-Evangelium im Augenblick zu behandeln. Ich habe das dritte Kapitel. Aber mir sind zwei Textstellen, die sind über diese unterschiedliche Art, wie wir Glauben leben können, so förmlich in die Augen gesprungen. Und zwar bei zwei Personen. Bei Johannes, dem Wegbereiter für Jesus, und bei Jesus. Die erste Textstelle lese ich im Lukas-Evangelium in den Versen 2 und dann einige Verse weiter. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan und überall forderte er die Leute auf. Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott und lasst euch als Zeichen dafür taufen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. Und der Menschenmenge, die gekommen war, um sich taufen zu lassen, rief Johannes zu: Ihr Teufelspack, glaubt ihr etwa, dass ihr dem kommenden Gericht Gottes entrinnen werdet? Beweist erst einmal durch eure Taten, dass ihr wirklich zu Gott umgekehrt seid. Es ist jetzt allerhöchste Zeit zur Umkehr, denn die Axt ist schon erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und dann kommen noch die Zolleinnehmer und die Soldaten und alle fragen, was sollen wir tun? Und Johannes sagt denen, was sie tun sollen. Johannes, wie Jesus ungefähr 30 Jahre alt, ich denke, er kannte seinen Auftrag. Zacharias, sein Vater, hat es ihm sicher erzählt, dass er den Messias, den Weg des Messias vorbereiten sollte. Er sollte das Kommen des Christus vorbereiten. Und er selber wurde in der Wüste vorbereitet und kam jetzt mit 30 Jahren ungefähr an den Jordan, weil er den Eindruck hatte und spürte, jetzt ist die Zeit da, jetzt soll ich anfangen. Und er begann mit dem Predigen und mit der Taufe. Johannes wird uns ja als sehr imponierende Gestalt geschildert. Nicht dieses mit Fell bekleidet und aß wilden Honig oder Heuschrecken und wilden Honig. Also jedenfalls muss es eine imponierende Gestalt gewesen sein, der eine ungeheure Bußbewegung ausgelöst hat. Und die Leute kamen von überall her, auch Jesus. Und da sind denn die Menschen, auch die Normalen, aber auch die Soldaten, die Zöllner, und Johannes liest ihnen die Leviten. Er schildert Christus als mächtigen Herrn, der kommen und richten wird, der seine Tenne fegen wird und die Spreu vom Weizen trennen wird. Und auf die Frage der Zuhörer, was sollen wir denn tun, um vor diesem mächtigen Herrn zu bestehen, ist seine Antwort: Kehrt um, bessert euch, gebt euch Mühe. Von euch hängt es ab, ob ihr besteht. Haltet die Gebote, dann könnt ihr Gott gefallen. Wenn wir das Neue Testament lesen, fällt uns auf, dass das so diese jüdisch-pharisäische Frömmigkeit war. Die Frömmigkeit, die im Grunde immer Jesus zu schaffen machte. Der Pharisäer sozusagen als Prototyp für das Bestehen vor Gott aus eigener Kraft. Wir denken an dieses, was Jesus auch erzählt, an den Pharisäer, der Gott dafür dankt, dass er nicht ist wie der Sünder hinter ihm im Tempel, weil er nämlich die Gebote genau und penibel hält, weil er fastet, weil er dieses Leben aus einer Kraft, eigener Kraft führt, um Gott zu gefallen. Also ich lese immer gerne Predigten im Internet, wenn ich eine Predigt vorbereite. Manchmal gibt es sehr gute Anregungen darin. Und zu diesem Text, den ich eben vorgelesen habe, gibt es viele, viele, viele Predigten mit Hinweisen, was wir heute tun sollen. Auch Barclay hat solche Hinweise. Er schreibt: Auch wir haben beständig die Pflicht, uns darum zu bemühen, unser Leben auf diesen König vorzubereiten. Wir müssen uns bemühen. Wir müssen unser Leben so führen, dass es Gott gefällt. Wir müssen uns anstrengen, immer wieder gute Vorsätze fassen. Von unseren Bemühungen hängt es ab, dass wir so leben, wie es Gott möchte. Ein anstrengendes und häufig frustrierendes Christsein. Aber offensichtlich für uns als Menschen so die natürlichste Haltung oder die erste Haltung, unseren Glauben zu leben. Warum gibt es so viele Predigten mit diesem Inhalt, die uns sagen, was wir tun müssen? Also ich glaube, alle Menschen, nicht nur wir Christen, denken so natürlicherweise, dass wir unser Leben in der Hand haben. Und dass unser Leben von uns abhängt, von unseren Bemühungen, von unserem Tun. Und leider, denke ich, machen Menschen immer wieder diese Erfahrung, dass sie versagen und haben dann diese Selbstvorwürfe. Ich müsste mehr tun, ich müsste anders sein, ich müsste liebevoller, geduldiger, erfolgreicher sein. Und ganz leicht entsteht dann dieses Gefühl, ich stehe unter Druck, ich schaffe das nicht. Vielleicht kennen wir das von uns. Also als ich mich auf diese Lehre vorbereite, habe ich folgende Erfahrung gemacht. Wir treffen uns immer am Montagmorgen von 10 bis 11 zu 5 für eine Stunde zum Beten. Und an dem Montag waren also jetzt 3 verreist. Und ich dachte, das ist gut. Dann treffen wir uns heute nicht zum Beten, denn ich muss ja noch die Lehre machen und ich brauche die Zeit nötig. Und dann rief die andere, die auch noch da geblieben war, an und sagte: Kommst du heute zu mir? Und ich sagte: Ach du, also heute nicht, ich stehe so unter Druck, ich habe morgen die Ansprache zu machen. Und als ich das so ausgesprochen hatte, ich stehe unter Druck, ich muss noch die Ansprache machen, da dachte ich, das passt so zur Lehre. Ich stehe unter Druck, weil ich denke, ich muss die Lehre machen und die muss gut werden. Und ich brauche Zeit dafür. Ich kann mir nicht leisten, zum Beten zu pausieren. Denn von mir hängt es ab, ob die Lehre gut wird. Also ich fühlte mich wirklich ertappt und war sehr dankbar dafür, dass der Heilige Geist mir das deutlich machen konnte, deutlich gemacht hatte und sagte mir dann, stopp, das ist nicht die Wahrheit, die Lehre hängt nicht von mir ab, das ist Gottes Sache, ich darf ihn darum bitten. Und das Gebet miteinander ist eine wunderbare Gelegenheit, um für seine Führung in der Vorbereitung zu bitten. Und wir haben uns dann getroffen und es war gut. Selber tun, leben aus eigener Kraft. Johannes, der predigt, was wir tun müssen, um vor Gott zu bestehen. Jemand sagte einmal, das ist keine Frohbotschaft, das ist eine Drohbotschaft. Ja, und dann die zweite Textstelle, zwei Verse. Da heißt es, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Also ich fand, das war ein wunderbarer, ganz zentraler Text. Und bevor Jesus überhaupt etwas getan hat, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Und ich dachte, darüber kann man predigen. Jetzt gucke ich mal im Internet. Aber ich habe keine gefunden dazu. Also offensichtlich waren für viele diese beiden Verse unwichtig. Aber mich haben diese zwei Verse angesprochen und ich dachte, darüber will ich nachdenken. Da ist also Jesus, er ist wie Johannes etwa 30 Jahre. In einem Kommentar heißt es, Männer ab 30 Jahren sind zum Dienst am Heiligen Zelt fähig. Deswegen ist wahrscheinlich auch Johannes mit 30 Jahren aufgetreten. Jesus kannte wahrscheinlich Johannes. Maria hatte ja Elisabeth, die Mutter von Johannes, besucht, als sie Johannes erwartete. Ob Maria ihm viel von den prophetischen Worten, die sie gehört hatte, erzählte, die prophetischen Worte vom Engel Gabriel, von Simeon, von Hanna im Tempel, diese prophetischen Worte Jesus, der Israel erlösen sollte, Jesus, der Heiland. Also darüber steht natürlich nichts in der Bibel, aber ich denke, in ihm war diese Gewissheit, er sollte Israel erlösen. Er war der Heiland. Und er wusste, wie schwer seine Aufgabe werden würde. Er kannte das Leben, er kannte die Menschen, er hatte Zimmermann gelernt und er war es und sicher nicht allein in einer Werkstatt, wo er Kunstwerke oder kostbare Möbel hergestellt hat. Wahrscheinlich hat er als Zimmermann Häuser gebaut, er kannte das Leben, er kannte die Menschen und vielleicht hatte er viele Menschen von der schlechtesten Seite kennengelernt, hatte mitgekriegt, wie Neid und Missgunst das Leben miteinander vergifteten, wie Böswilligkeit und Aggressivität unter Menschen herrschten, wie Menschen nicht nach Gott fragten und sicher litt er darunter. Als Jude hatte er eine intensive religiöse Erziehung gehabt und er ist inzwischen 30 Jahre und hört jetzt von dem, was mit Johannes geschieht und erkennt, das ist auch Gottes Zeitpunkt für ihn. Und er geht wie all die anderen zum Jordan, um sich taufen zu lassen. Ganz unscheinbar. Er reiht sich ein als einer unter vielen. Johannes hatte ihn als großen und mächtigen Herrn angekündigt, der zum Gericht kommt. Und dann kommt Jesus. Eher so beiläufig wird das erwähnt. Er kommt als der Unscheinbare. Er reiht sich ein, stellt sich unter die Sünder, wird einer von ihnen und steht da als der Demütige, der nichts Besonderes darstellen will. Vielleicht sieht er schon in diesem Augenblick seinen schweren Weg ans Kreuz vor sich. Vielleicht weiß er schon, wie schwer sein Weg sein wird. Er weiß, ohne seinen Vater kann er ihn nicht gehen. Er ist der Arme, der weiß, ohne Gott kann er nichts tun. Er ist der, der alles von Gott erwartet. Und als Ausdruck dafür steht er und betet. Und daraufhin dieses Dreifache, der Himmel tat sich auf, er sieht im Himmel, er erfährt die Fülle des Heiligen Geistes zu Beginn seiner Wirksamkeit und er hört eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Und das genügt für Jesus als Vergewisserung für seinen Weg. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Und das hört Jesus, ohne dass er groß etwas geleistet hat. Er hat noch nicht gepredigt. Noch sind keine Heilungen, noch sind keine Wunder geschehen. Er hat sich nur von seinem Vater rufen lassen, ist gehorsam gewesen, hat sich demütig unter die Menschen eingereiht, sich taufen lassen und gebetet als Ausdruck dafür: Ohne dich, Vater, kann ich nichts tun. Du bist der, der zeigt, wann und was dran ist. Du bist der, der durch mich handeln wird. Im Johannesevangelium drückt Jesus das so aus, im 14. Kapitel: Der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Er handelt durch mich. Der Vater, der in mir wohnt, handelt durch mich. Und zu dieser Haltung sagt der Vater: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Auch zu uns sagt der Vater das: Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Seine bedingungslose Liebe gilt auch uns. Wir müssen ihm nichts vorweisen. Er liebt uns, wie wir sind, hat seine Freude an uns. Das betonen wir ja immer wieder. Ich glaube, das können wir nicht oft genug hören und uns vor Augen halten. Und er will selbst dafür sorgen, dass unser Leben gelingt. Und dass durch uns das geschieht, was er möchte. Denn er ist in uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir sind in ihm. Oder wie Hudson Taylor sagt, wir ruhen in ihm. Und er will in uns, mit uns und durch uns in dieser Welt handeln. Und wenn wir doch wieder aus dieser Verbindung mit ihm herausgefallen sind, so wie ich in dem Fall, wo ich dachte, das Gebet, das ist mir jetzt zu viel, und doch wieder so aus eigener Kraft und nach eigenem Gutdünken leben, dann macht er uns das durch seinen Heiligen Geist aufmerksam und zieht uns wieder zu sich als seine Kinder. Und das ist gut, wenn wir uns dieses Einssein immer wieder bewusst machen und dafür danken und mit dieser Gewissheit in den Tag gehen. Jemand hat einmal gesagt, und das finde ich sehr schön: Wir brauchen nichts zu sein als Kinder Gottes und jeden Morgen das Wir mit Jesus einüben. Das Wir mit Jesus einüben. Also für mich heißt das oder hieß das zum Beispiel: Danke, Jesus, dass wir diese Lehre zusammen machen können. Du weißt, wer da ist, du weißt, was einige brauchen und du wirst mir geben, die Gedanken geben, die gut für sie sind. Du wirst meine Gedanken führen. Oder wenn Schwierigkeiten sind, ich fand das so schön heute, dieses Lied, ich kann es glaube ich nicht ganz, also wenn die Stürme wehen, kann ich mit dir übers Wasser gehen? Ja, mit ihm zusammen übers Wasser gehen, über Schwierigkeiten mit ihm gehen und immer wieder seine Ermutigung, seine Hoffnung, seine Fürsorge, auch seine Geduld, seine Ausdauer erfahren. Oder ich habe das so erlebt, dass ich dann auch sagen konnte, danke Jesus, dass wir zusammen ins Fitnessstudio gehen. Und du wirst mir deutlich machen, was dran ist. Und das Fitnessstudio, das war nämlich gerade erst letzte Woche, das war heiß und leer. Und da war eine Frau, also wir trafen uns und sie hat mir, ach, ich glaube, sie war einfach froh und dankbar, dass sie jemanden hatte, der zuhörte. Sie sagte nochmal, alle, da ist ja kein Mensch mehr da, wenn es so heiß ist. Naja, und sie hat mir erzählt, dass sie eine Augen-OP gehabt hat, die schiefgegangen ist. Wirklich eine misslungene Augen-OP, sodass sie nicht mehr kleine Schrift lesen kann. Also normale kleine Schrift lesen kann. Und der Arzt hätte gesagt, also das kann sich geben, wenn das Auge kann sich berappeln. Es besteht die Möglichkeit, so ungefähr. Und sie erhofft sich das natürlich sehr. Ja, und ich konnte sagen, darf ich für dich beten? Darf ich für sie beten? Ich sitze sie. Und ich habe dann für sie gebetet und bete auch zu Hause für sie. Jesus, in Jesus ruhen, mit ihm in den Tag gehen, mit ihm in Schwierigkeiten gehen, mit ihm auch in schöne Stunden gehen und Freude mit anderen erleben und mit ihm auch in alle Situationen gehen und darauf vertrauen, er zeigt, was dran ist und gibt dann auch seinen Segen und wirkt das selber, er in mir, durch mich und mit mir. Und das ist wunderbar, dass wir so einzuüben. Amen. Amen.